ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem Ausblick, der viele jetzt schon besorgt, nämlich mit der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet, aber inzwischen üben die Länder Kritik. Unser Reporter Kaveh Koroshi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk, also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ja ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Ab August also 9 Monate Totalsperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Kaveh Koroshi über die lauter werdende Kritik. Wer schwarz arbeitet, dem geht es nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf die Hand. Viele würden gerne legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation machen das schwer möglich. Auf diese Probleme soll der Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll- und kommunale Behörden statteten unangekündigte Besuche ab, um Täter zu finden, aber eben auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, deren Zahl immer mehr zunimmt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich umgehört.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus 2 Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shaher bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shaher.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ne? Ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meisten nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema, das in Arbeit bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shaher würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Der Aktionstag Schwarzarbeit aus Potsdamer, das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Handy und Schule, meistens ist das keine gute Kombi. Die Smartphones lenken ab, Lehrerinnen und Lehrer nervt das schon seit langem. Brandenburg hat jetzt entschieden, ab kommendem Schuljahr sind an den Klassen 1 bis 6 Handys verboten. Das hat Bildungsminister Freiberg von der SPD heute bekannt gegeben. Wie diese Entscheidung in den Schulen und bei Eltern ankommt, das fasst rbb24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin.
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreis Elternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt. Sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minus-Liste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept in Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit, so einfach umgesetzt, in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Debatte um ein Handyverbot an Schulen. Die Informationen von Toni Schmidt. Und jetzt noch zu einem legendären Bau, zum Freizeit- und Erholungszentrum kurz Fez in der Berliner Wuhlheide. Der weitläufige Komplex wurde 1979 eröffnet, also in der DDR. Und er gilt als ikonisch für die DDR-Architektur. Deswegen jetzt Denkmalschutz. Mehr von rbb-Reporterin Kirsten Buchmann.
Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, nennt das Gebäude ein Juwel der DDR-Architektur mit Elementen, die über den damaligen Zeitgeist hinausgingen.
Insofern ist es auch ein Beispiel dafür, dass auch in solchen Systemen wie der DDR sich Freiräume entwickeln können, auch bei der Architektur.
Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagt, das Gebäude sei 1979 als FDJ-Pionierpalast eingeweiht worden. Viele seien von Kindheit an mit ihm verbunden. In der Nachwendezeit sei es komplett neu entwickelt worden zu einem lebendigen Lern- und Bildungsort sowie einem Ort der Demokratieförderung. Ein Beispiel dafür sei die Veranstaltung FEZ City.
Wo Kinder quasi den Bürgermeister stellen oder die Bürgermeisterin, den Finanzsenator, die Finanzsenatorin, also quasi den Senat abbilden und wie eine richtige Stadt sozusagen leben mit einer Bank, mit Lebensmittelmärkten.
Das alles geschieht in und um das rund 46 Jahre alte Gebäude, das von dem Architekten Günther Stahn entworfen wurde. Landeskonservator Christoph Rauhut sagt, es sei unter anderem die Materialwahl, wie die Lärchenholzfassade, die eine damalige Auseinandersetzung der Architektur mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto zeige. Das sei in der DDR durchaus so gewollt gewesen, um sich im Reigen der internationalen Gemeinschaft präsentieren zu können.
Der Charakter des Gebäudes als ein internationales Prestigeprojekt untermauert auch der zweigeschossige Bereich für Kosmonautik. Hier war ein Raumfahrtsimulator untergebracht, der im Beisein von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Raumfahrer, eingeweiht wurde.
Zum FEZ gehören außerdem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Der Denkmalschutz hat nun für das FEZ zur Folge, dass mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden müssen.
Das FEZ in der Wohlheide steht also jetzt unter Denkmalschutz, Kirsten Buchmann informierte.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. 37 verschiedene Gebärdensprachen gibt es in Europa. In Deutschland gibt es erst seit 2002 offiziell die deutsche Gebärdensprache mit eigener Grammatik, aber es gibt darüber hinaus auch noch Dialekte und regionale Slangs wie in jeder Sprache. Ganz schön viel. Zwei Schülerinnen aus Brandenburg versuchen gerade, eine KI zu trainieren, die als digitaler Gebärdendolmetscher helfen soll.
60%, das sollte.
Was hattest du vorher?
80. Und davor hatte ich 30 und 30 war wirklich
30 war zu wenig, ja.
Lisa Matthäus und Milena Reismann beim Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Die beiden 16-Jährigen tüfteln und basteln in Bernau an einem einfachen Laptop, um mit ihren Informatikkenntnissen aus dem Unterricht einen digitalen Dolmetscher für Gebärdensprache zu entwickeln. Eine Webcam soll dabei die Handzeichen für einzelne Buchstaben erkennen.
Unsere Idee kam dadurch, dass mein Vater in der Reinigungsbranche arbeitet und dort ist Integration ein großes Thema, weil es gibt viele Gehörlosen, die in dieser Branche arbeiten.
Die Gymnasiastinnen vertreten das Land Brandenburg in der Sparte Informatik beim Finale Jugend forscht am Wochenende. Sie mussten erst einmal das Gebärdenalphabet lernen und unzählige Fotos von gebärdenden Händen in die KI reinfüttern mit unterschiedlicher Belichtung und Auflösung. Dabei kam heraus, dass die KI verpixelte Bilder leichter erkennen kann als scharfe Fotos. Aber die beiden Mädchen waren noch nicht zufrieden, erzählt Lisa Matthäus.
Aber da haben wir irgendwann festgestellt, okay, so gut sind wir jetzt, aber da kommen wir nicht weiter. Und dann haben wir geguckt, okay, welche anderen Ansätze gibt es denn noch? Und dann haben wir von Google eine KI gefunden, die halt die Knochen in der Hand erkennen kann.
Mit diesem frei verfügbaren Programm wurde die KI noch einmal trainiert, nur auf die Hand zu fokussieren, die Bewegung in der Hand zu analysieren und alle anderen Bildinhalte auszublenden.
Es sucht sich sozusagen raus, was könnte eine Hand sein und was könnte keine Hand sein.
Genau. Vor mein Gesicht gehen, ist komplett egal.
Das Paulus-Pretorius-Gymnasium in Bernau hat eine eigene große Jugendforscht-AG. Cynthia Hiemisch ist Psychologielehrerin und gehört zum Betreuerteam.
Hier hat er auch alles richtig gemacht. Okay. Ne?
Sieht gut aus.
Ja, das sieht schon sehr schön aus. Ich habe den beiden jetzt gar nicht so viel geholfen hinsichtlich der Gebärdensprache. Es war immer eher, in welche Richtung könnten Sie noch denken? Und da gucken wir wirklich an, wie funktioniert Kommunikation, wie entstehen Störungen, was ist gelungene Kommunikation.
Das Testen der KI durch Gehörlose steht noch aus. Erst wenn die KI Bewegungen erkennt, kann sie ganze Begriffe und nicht nur einzelne Buchstaben lernen, erklärt die 16-jährige Milena.
Die haben ja wirklich Gesten für Wörter. Und das wäre sozusagen weitergehen mit unserem Modell, müssten wir dann, dass es auch selbst, das Modell, die Zeitkomponente mit einschließt, dass es sich sozusagen merkt, wie lang geht eine Bewegung um es sozusagen so anzupassen darauf.
In Deutschland gibt es eine offizielle Gebärdensprache. Die Ausbildung eines Gebärdendolmetschers ist lang und komplex. Dass ihre App deren Jobs einmal gefährden könnte, das denkt Lisa Matthäus nicht.
Es ist natürlich immer eine Abwägung zwischen dem großen Vorteil, den man hat, da wirklich sich nicht alle Dolmetscher leisten können. Und ist auch schwierig, genug Dolmetscher zu finden. Natürlich gibt es da ein gewisses Risiko. Man muss aber sagen, so weit sind wir mit unserer App auch noch nicht, dass es irgendwie Dolmetscher ersetzen könnte.
Und noch geht es hier im wahrsten Sinne um das ABC.
Also ich kann jetzt hier mein L machen, okay, dann erkennt er das, super. Genau.
Am Wochenende ist das Finale von Jugend forscht in Hamburg. Und bis dahin wollen Lisa und Milena noch weiter an ihrer App tüfteln.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.